Liebe Schwestern und Brüder, Paulus schreibt in der zweiten Lesung heute ziemlich ehrlich, wie er sich gefühlt hat, als er zu den Korinthern kam. Eine Gemeinde, in der es schon einige christlichen Gruppierungen gab, die untereinander nicht immer der gleichen Meinung waren. Und Paulus schreibt, ich habe ganz schön Muffe gehabt. Meine Knie haben geschlottert, als ich bei euch war. Und das sagt einer, der eigentlich ein Dickschädel ist, der geübt war im Predigen, im Verkündigen, der in der Schule war, eines Rabbiners, ganz anders als die Apostel, die ja Fischer waren. Warum hat Paulus eigentlich Angst gehabt? Habe ich mich gefragt. Weil er spürt, selbst bei diesen frühen Gemeinden, die wollen genau wissen, was der sagt und ob man ihm trauen kann. Und das kennen Sie sicher auch, Sie tun sich schwer, wenn Sie Menschen begegnen, bei denen Sie Vorbehalte spüren. Du spürst das. Dem ist nicht zu trauen. Mal gucken. Das ermutigt uns nicht gerade, ganz offen zu sein. Aber genau in dieser schwierigen Gemengelage hat Paulus für sich klären müssen, was sage ich eigentlich? Keine Sonntagsreden, schön nett plaudern, kein Smalltalk, sondern er hat gespürt, ich habe ein Thema. Und dieses eine Thema, auch wenn es vielleicht manchen auf die Nerven geht, das ist Jesus Christus. Den habe ich verfolgt. Ich habe gemeint, diejenigen, die diesen Namen tragen, sind eine Sekte, die ausgelöscht gehört. Und dann bin ich vom Pferd geschmissen worden und er hat mich gerufen. Warum verfolgst du mich? Und er hat mich auf die Füße gestellt und gesagt, du gehst zu den Menschen und verkündest ihnen die frohe Botschaft. Und zwar nicht von dem Superstar, sondern für Christus, der am Kreuz gestorben ist, der sein Leben hingegeben hat und als Antwort will, dass wir ihm folgen, mit ihm das Leben teilen, auch unser Leben hingeben. Dass wir so Gemeinschaft bilden miteinander. Und so bleibt diese Frage, ist Christus wirklich in unserer Mitte? Ich weiß, jeden Sonntag das zu hören, manche sagen ja auch, der Burkhard redet halt immer von Jesus. Das wissen wir ja schon, was dann kommt und keine Ahnung. Ich weiß nichts anderes, weil auch mich herausfordert jeden Tag, das ist ja auch für mich nicht einfach, zu sagen, Jesus, ich lebe mit dir diesen Tag. Ich habe zu Beginn dieses Lied singen lassen, ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. So fühle ich mich manchmal auch leer, ausgebrannt, verunsichert. Ich habe den Glauben nicht gepachtet, niemand von uns. Und ich bin dankbar, dass ich Menschen kenne, die für mich beten, die für mich da sind, die sagen, wenn du dieses Licht nicht mehr hast, ich bin Jesus gerade nahe und deshalb halte ich dich, Jesus, hin. Und das spüre ich. Das macht mir Mut. Und diese Erfahrung hat Paulus gemacht und wollte er den Christen auch sagen, wir müssen Christus füreinander brennen lassen. Da sind wir beim Evangelium aus der Bergpredigt, wo Jesus nach den Seligpreisungen seinen Zuhörern sagt, wer sie eigentlich sind, was ihr Auftrag ist. Die Bergpredigt ist ja so angelegt bei Matthäus, sie erinnert an Mose, der sein Volk im Sinai zusammengerufen hat, der auf den Berg steigt, vor Gott betet für das Volk und dann die 10 Gebote mitbringt, die Weisungen Gottes für dieses Volk und sagt, wenn ihr diese Gebote haltet, dann schließe ich mit euch einen ewigen Bund. Ich bin euch verbunden und schütze euch. Und ich mache euch zu einem heiligen Volk, einer königlichen Priesterschaft, wie es damals hieß. Und ihr sollt den Menschen zeigen, allen, die auf der Erde, was es bedeutet, mit mir, dem lebendigen Gott, verbunden zu sein. Nicht mit irgendeinem Naturgott, einem Schicksalsgott oder sonst was. Ich bin ein Gott, zu dem du sagen kannst, der dich anspricht. Später im Buch Jesaja heißt es, ich mache dich, dieses Volk, zum Licht für die Nationen. Und in den Krisenzeiten, wir erleben das ja auch, wo wir nicht wissen, wohin steuert eigentlich die Erde, werden die Menschen erst dann Heil finden, wenn sie sich auf dem Weg machen zu Gott. Jesaja sieht das in der Mission der Völker, die wandern alle zum Berg Zion, um von diesem Gott Licht zu bekommen, Erleuchtung und Segen und Heil. Und so sammelt Jesus in der Bergpredigt das neue Volk und sagt, ich schließe mit euch einen Bund. Und es gibt zweimal versteckt im Alten Testament das Bild des sogenannten Salzbundes. Das Salz war sehr kostbar zur Zeit Jesu und wichtig. Wenn man jemand besucht, wenn man eine Reise gemacht hat, hat man zuerst Wasser bekommen, ein Stück Brot, das man in Salz getaucht hat. Das ist ein ganz alter Ritus. Übrigens auch bei den Christen, bei der Hochzeit, hat man das miteinander getan, das Brot gebrochen und das Salz geteilt. Wir haben Anteil am Wasser des Lebens, das gebunden wird durch dieses Salz. Im Buch Numeri heißt es, alle Abgaben von den heiligen Opfern, die die Israeliten dem Herrn entrichten, gebe ich hiermit dir und deinen Söhnen und Töchtern, die bei dir sind, als ewiges Gesetz. Ein ewiger Salzbund ist das für den Herrn, für dich und deine Nachkommen. Ich bleibe dir bleibend verbunden. Salz ist nicht zerstörbar. Du kannst es auflösen, du kannst es verschmutzen, aber es bleibt in sich salzig. Und im zweiten Buch der Chronik, 13. Kapitel, heißt es, wisst ihr denn nicht, dass der Herr, der Gott Israels, Davids und seinen Söhnen das Königtum von Israel in einem Salzbund auf ewige Zeiten verheißen hat? Das heißt Beständigkeit. Das heißt, das Wasser, das ich dir gebe, die Quelle des Lebens, wird nicht versiegen. Das ist eine Erfahrung, die die Wüstenbewohner gemacht haben, die Nomaden, die durch die Wüste gezogen sind im Sommer. Und ich habe das selbst einmal als Student erlebt in Italien, als ich mitten im Sommer Kartoffeln rausgemacht habe, gedacht habe, ich habe mich ja gut eingerieben mit Sonnencreme und Sonnenschutz und habe völlig verschätzt, was es bedeutet, dass ich viel zu viel geschwitzt habe und das Salz verloren habe, Demineralisierung. Und ich wäre schier daran gestorben. Ich habe fürchterliches Kopfweh bekommen, Schüttelfrost und Todesängste. Und wenn ich was getrunken habe, ist es sofort wieder weggegangen. Dann ist das Wasser nicht mehr eingelagert in die Zellen und es gibt einen Punkt, wo man das nicht rückgängig machen kann. Mein Heimatpfarrer ist gestorben, er war auch in der Wüste, hat die Salztabletten vergessen und es war zu spät. Salz ist also nicht bloß ein bisschen Würzmittel, sondern lebensnotwendig, das Wasser zu binden, Wasser des Lebens. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, sagt er, ihr sollt aus diesem Salzbund leben. Ich stehe zu dir, aber ihr sollt den Menschen auch helfen, diese Quelle zu erschließen und dass sie daraus leben. Das kommt ja später, ich bin die Quelle des Lebens und ihr seid die Quelle des Lebens. Aber das ist nicht ein Durchfluss. Das muss den Organismus erfüllen. Ohne Wasser können wir nicht leben. Und das zweite Bild, ihr seid das Licht der Welt. Und ihr sollt den Scheffel nicht über dieses Licht tun. Wenn man zu Hause war mit den Öllampen und es war Nacht, dann hat man einfach den Topf umgedreht und dann war das Licht aus. Nein, das Licht, das ich in euch entzünde, sollt ihr draufstellen. Das soll man sehen. Bei Matthäus heißt es sogar, die Menschen sollen eure guten Taten sehen, damit sie den Vater preisen. Die müssen wir nicht aussuchen, sondern die wirkt Gott in uns, wenn wir aus dieser Beziehung mit Jesus leben, sagt Paulus ja selber auch, dann leuchten wir. Er wird später sagen, passt auf, dass ihr eure Frömmigkeit nicht zur Schau stellt. Es ist nicht gemeint, dass dann ich im Mittelpunkt stehe, wenn ich was Gutes tue. Aber das, was ich lebe, dass es auf Gott hinweist, dass Menschen sagen, Mensch, der ist so erfüllt von Gnade und Kraft, das möchte ich auch haben. Und da sind wir noch einmal bei der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja, der ja deutlich macht, was das bedeutet, für die anderen Licht zu sein. Brich dem Hungrigen dein Brot, teile dein Leben. Wenn du einen Nackten siehst, bekleide ihn. Entzieh dich nicht deiner Verwandtschaft, wenn sie dich braucht, wenn jemand krank ist. Wenn du die Unterjochung aus deiner Mitte entfernst, Menschen, die halt dann die Mistarbeit machen müssen, damit du Erleichterung hast. Wenn du nicht auf die anderen zeigst mit dem Finger und niemand übel nachredest und schlecht machst. Ein wunderschöner Text, um zu sagen, was es bedeutet, ich mache dich zu einem Licht für die Völker. Wenn du den Gebeugten satt machst und wieder aufrichtest. Wenn er wieder hochschauen kann, dann sieht er auch das Licht. Dann geht im Dunkel dein Licht auf. Und dann wird auch deine Finsternis zum Mittag, heißt es in diesem Text. Jesus hat Jesaja geliebt. Und Jesaja hat ihn inspiriert, auch für seine Predigt, der Gottesknecht, der selbst zum Licht gemacht wird. So heißt es in den Gottesknechtsliedern, ich habe dich zum Licht für die Nationen gemacht. Im 42. Kapitel, im ersten Gottesknechtslied. Und im zweiten, 49, heißt es, noch einmal, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten. Nein, ich mache dich zum Licht der Nationen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Und damit wird deutlich, die Sendung Jesu ist nicht bloß für ein paar Menschen, mit denen er eine Peer Group bildet, seine Anhänger eben. Nein, er ist für alle gekommen. Seine Sendung ist universal, katholisch, allumfassend, nicht bloß für ein paar wenige. Und so muss auch unser Herz das üben, dass wir Salz sind, nicht nur für ein paar wenige, die uns halt sympathisch sind, sondern für die da, für die uns er sendet. Und auch wenn unser Licht belächelt wird und wenn wir wie Paulus, jetzt komme ich wieder an den Beginn, Vorbehalte spüren, jemand, der diese Botschaft nicht hören will, der sagt, dieses Salz ist mir lästig, das will ich nicht. Möge der Herr uns in unserer Sendung stärken, Salz und Licht für die Menschen zu sein. Amen.